die Presse.
Hallo und willkommen. Mein Name ist Anna Wallner und das ist, was wichtig ist, mit einer Folge, die ganz im Zeichen des nächsten sportlichen Großereignisses steht, das nun beginnt.
Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, go!
La flamme rayonne ici, à Versailles, avec Caroline Garcia comme toute dernière relayeuse.
Natürlich, Sie haben es schon gewusst, es sind die Olympischen Sommerspiele, die bis 11. August in Paris stattfinden. Im Hintergrund konnten Sie vielleicht diesen französischen Countdown erkennen. Das war am vergangenen Dienstag im Garten von Schloss Versailles außerhalb von Paris, wo das olympische Feuer von der französischen Tennisspielerin Caroline Garcia überbracht und erstmals auf französischem Boden entfacht wurde. Von dort aus wird das Feuer weiterreisen bis zur feierlichen Eröffnung am Freitag in der Innenstadt von Paris. Ja, und was ist jetzt von diesen Spielen zu erwarten? Den ersten ohne strenge Pandemiebeschränkungen seit einigen Jahren. Wer tritt dieses Jahr für Österreich in welcher Disziplin an? Was wurde eigentlich aus Anna Kiesenhofer, der Goldgewinnerin vom letzten Mal in Japan 2021? Und wie hat sich Paris auf dieses Großereignis vorbereitet? All das frage ich jetzt gleich meinen heutigen Gast Marco Dattler, den Sportchef der Presse. Hallo Marco, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Marco, es ist ja so, alle 4 Jahre, zuletzt muss man sagen 3 Jahre, weil die letzte Sommerolympiade war 2021, verschoben wegen der Pandemie. Aber grundsätzlich sind alle 4 Jahre olympische Sommerspiele. Diesmal in Paris. Was ist denn das Besondere an Paris?
Paris ist die Stadt der Liebe und an sich ein wunderbarer Ort, um Sport, Kultur und auch schöne Museen zu sehen oder Bauten. Und ich glaube, dass mit dieser Rückkehr der Sommerspiele nach Europa, zuletzt war das ja 2012 in London der Fall, auch ein großes Sportfest zu sehen sein wird. Vor allem ohne Corona-Restriktionen. Es gibt wieder Zuschauer. Man kann wieder ein bisschen mehr die Nähe zum Sport genießen. Und auch, ich glaube, auf das müssen wir uns auch freuen und einstellen können, endlich wieder mal ein großes Sportereignis in Europa wahrnehmen zu können. Jetzt war die Fußball-EM schon da.
Endlich ist es natürlich 2 Wochen nach der Fußball-EM gar nicht so.
Es geht ja bei Olympia nicht nur um Fußball, da spielt Fußball sogar eher eine untergeordnete Rolle, sondern da kommen ja auch viele andere Sportarten, die man sonst nicht so sehr auf dem Tapet hat, viel mehr zur Geltung. Wobei weltweit gesehen ist Schwimmen oder Leichtathletik, das sind Weltsportarten und bei uns wird das als Randsportart verkauft. Amerika blüht beim Basketball auf, da kommt wieder ein Dream Team mit LeBron James. Das sind Superstars. Die kennt man vielleicht hierzulande nicht so oder hat sie nicht permanent vor Augen, weil das nicht im Fernsehen flimmert. Aber das ist ein grandioses Event.
Das ist ein richtiges Sportfest auf allen Ebenen. Weil so viel. Wie viele Disziplinen sind eigentlich bei den Olympischen Spielen vertreten?
Also es gibt 329 Gold- und Silbermedaillen, damit um 10 weniger als zum Beispiel noch in Tokio 2021. Aber jede dieser 987 Medaillen, damit ich es richtig sage, mit Edelsteinfassung, wird ein Stück Eisen des Eiffelturms sogar tragen, um es eben zu erkennen. Und ich finde jeden einzelnen Bewerb einzigartig.
Mhm. Gut, jetzt hast du schon gesagt, was Besonderes, weil erstmals wieder mit Zusehern seit den letzten Olympischen Spielen 2021. Etwas Besonderes ist aber auch die Eröffnung, oder?
Ja, erstmals läuft so eine Eröffnungsfeier nicht monoton in nur einem Stadion ab, wo alle Menschen gequetscht beisammen sitzen und der Reihe nach irgendwelche Nationen einziehen zu irgendeinem Getöse und Gedöns, sondern Paris hat sich etwas Spezielles einfallen lassen und diese Eröffnungsfeier eine Art Open-Air-Zeremonie auf der Seine stattfinden lassen am Freitag. Also 100 Boote fahren dort auf einer 6 Kilometer langen Strecke auf und ab mit den Sportlern drauf, den Fahnenträgern und über hunderttausende Zuschauer sollen da dabei sein. Ich habe mir sagen lassen von Verantwortlichen des ÖOC, bis zu 350.000 Zuschauer werden da erwartet.
Und zwar nämlich auch Zuschauer, die kein Ticket für ein Stadion oder eine Sportstätte brauchen, sondern die können Olympische Spiele schnuppern, auch am Freitag in der Stadt.
Es gibt aber auch eigene Tribünen freilich für Besucher. Und die wurden freilich extremst hochpreisig verkauft. Mhm. Und das Ganze läuft natürlich in einem Hochsicherheitsprojekt ab, das man sich kaum vorstellen kann, dieser Größenordnung. Man kommt in die Innenstadt in Paris zum Beispiel momentan nur mit einem QR-Code rein, den man vorher herzeigen muss. Es gibt 100.000 extra Sicherheitsbeamte, die darauf schauen, dass Regeln eingehalten werden, dass man sich nicht abseits dieser olympischen Trampelpfade, wenn man denn dorthin will, aufhält. Und ich habe mir sagen lassen, es sollen sogar Sondereinsatzkommandos aus Katar unterwegs sein, die mit Schnüffelhunden nach Bomben und Terroristen suchen.
Okay, du bist für uns, für die Presse auch vor Ort und wirst dich nach Paris begeben. Weißt du schon, wie du dieser Eröffnung beiwohnen wirst?
Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir ein Pariser Café oder ein schönes Plätzchen irgendwo entlang der Seine schon suche, aber ich will nicht mittendrin in diesem Trubel sein. Vielleicht auf der anderen Seite, wo nicht so restriktive Kontrollen sind und der Andrang ein bisschen lockerer ist.
Mhm. Und du bleibst aber auf jeden Fall bis zum Schluss.
Ich bleib dort, ja, und versuche so viel wie möglich selbst auch vor Ort in Stadien zu sehen. Also ich freue mich, wenn du mich so fragst, definitiv auf Leichtathletik, die Entscheidungen mit Lukas Weiß-Heidinger oder mit Viktoria Hatzen im Speerwurf. Ich möchte beim Schwimmen dabei sein, wenn Simon Bucher im Finale ist über 100 Meter Delfin. Ja, ich gehe natürlich dann die Amerikaner anschauen, wenn sie die Vorrunde in Lille mit Basketball fertig gespielt haben und in Paris-Bercy aufschlagen werden. Ich möchte Handball sehen. Ja.
Also du hast ein dichtes Programm mit einem Wort. Bevor wir noch die genauen Sportarten oder die Disziplinen uns anschauen, wie sind denn, jetzt wissen wir brauchen nur selber hinausschauen, Paris ist nicht so weit weg von uns. Es ist Hochsommer, es ist heiß. Wie sind denn die Bedingungen derzeit in Paris, sowohl was das Wetter anbelangt, aber auch zum Beispiel der Zustand der Sportstätten oder auch der Sauberkeit der Stadt?
In diesem Sommer erwartet uns in Paris eine sehr, sehr hohe Temperatur. Es soll stickig, schwül sein. Man lebt natürlich dort im Sommer immer mit der, unter Anführungszeichen, Gefahr großer Gewitter und Wolkenbrüche. Dementsprechend herrscht auch ein großes Unbehagen für die Schwimmbewerber in der weiterhin, für meines Erachtens, extrem verschmutzten Seine.
Für dich, ja. Obwohl die Pariser Bürgermeister Anaïs Hidalgo drin geschwommen ist, hat dich nicht beeindruckt.
Nein, überhaupt nicht, weil es ist ein PR-Gag, wenn du für einen kurzen Augenblick dort hineinschwimmst. Und anstatt jemand, der einen 10-Kilometer-Bewerb dort schwimmen muss, wie der Jan Herzog, der schwimmt 2 Stunden in dem Wasser, der wird mehr von dieser Brühe schlucken, als ihm lieb ist. Und da sind schon irgendwelche, wie sagt man, Bedenken auch vollkommen gerechtfertigt. Du musst dir vor Augen halten, dort herrschte seit 100 Jahren ein Schwimmverbot. Mhm. Seit den Spielen 1924, das erlebt Paris seine dritten Sommerspiele, durfte man in der Seine nicht schwimmen. Der Staat gab 1,4 Milliarden Euro für Kläranlagen aus und trotzdem gibt es noch immer so, wie sagt man, Überflutungsbecken, die eben bei diesen Wolkenbrüchen oder Gewittern neues Schmutzwasser mitbringen und der Erdreich aufrütteln. Also ich bin da sehr skeptisch, ob diese Seen so sauber ist, wie man sie versucht, PR-technisch zu verkaufen.
Verstehe ich. 1,24 Milliarden allein für diese Kläranlagen. Sagst du, wie viel hat denn Paris sonst investiert und was haben sie sonst so gemacht, um in Sportstätten zu investieren?
Letzten Endes schiebt jeder dieser Veranstalter eine gewisse Summe vor, die dann erst die wahre Dimension entfacht, nachdem die Spiele vorbei sind und die Endabrechnung vorliegt. In Paris wurden knapp 6 Milliarden Euro ausgelobt für den Etat. Und viele der Sportstätten hat es ja auch schon gegeben. Also ich sage nur Saint-Denis zum Beispiel, das großartige Stadion oder Paris-Bercy oder Roland-Garros. Da musste man nicht so viel investieren. Beeindruckend zum Beispiel wird aber sein, das ist Beachvolleyballstadion vom Eiffelturm. Da passen knapp 13.000 Zuschauer hinein. Die Atmosphäre wird wirklich extrem sensationell werden. Das muss man gesehen haben. Oder auch 3x3 Bewerbe vom Basketball auf dem Place de la Concorde oder, damit ich es richtig sagen kann, Breakdance und Breaking Bewerbe zu neuen Sportarten locken ja auch extrem viel Publikum an. Aber so gesehen, ich wäre eigentlich fast liebster auch nach Tahiti geflogen, weil das Windsurfen, Wellenreiten, okay, findet dort statt, natürlich um in Bezug der historischen Wurzel, um sie auch zu bedienen. Mhm. Aber das geht sich nicht aus.
Ja, schade, sowas. Übrigens, das IOC, das Internationale Olympische Komitee, betont in diesem Sommer eine Sache besonders gerne, dass man nämlich bei diesen Sommerspielen in einer Sache Geschichte schreiben würde. So sollen erstmals die numerische Geschlechterparität auf dem Spielfeld erreicht werden. Das heißt, dass die gleiche Anzahl von weiblichen und männlichen AthletInnen, gendern ist hier Absicht, an der größten Sportveranstaltung der Welt teilnehmen werden. Zum Vergleich, bei den Sommerspielen 1900, das waren die zweiten Spiele und die haben übrigens auch in Paris stattgefunden, waren es nur 2,2% der Teilnehmenden, die weiblich waren. Das waren also 22 Frauen zu 975 Männern. Und auch noch 1992 waren nur 28,9% der teilnehmenden Frauen. Wobei Kritikerinnen heute darauf hinweisen, dass eine numerische Gleichheit unter den Athletinnen und Athleten noch nichts mit echter Gleichberechtigung zu tun habe. So würden auch in dieser Saison wichtige Faktoren, die für eine Gleichheit eine Rolle spielen, unberücksichtigt bleiben. Zum Beispiel die Geschlechtsparität nicht in allen Sportarten durchgezogen worden sein. Oder auch bei den Spielen sind Frauen als Trainerinnen oder Schiedsrichterinnen nach wie vor stark unterrepräsentiert. Und auch einige Kleidervorschriften sind für Männer und Frauen noch immer nicht einheitlich. Zudem wird der nun von manchen gebrauchte Hashtag Gender Equal Olympics von einigen Sportwissenschaftlerinnen kritisch gesehen, weil man damit nämlich suggerieren würde, dass wir bereits am Ziel sind, dass es eine völlige Gleichstellung der Geschlechter geben würde und ihrer Meinung nach gäbe es die eben nicht. Gut, jetzt haben wir natürlich auch angespannte Zeiten. Auch bei der Euro war das ein Thema. In Frankreich nehme ich an auch. Wie schaut es denn aus mit dem Sicherheitskonzept bei dieser Olympiade?
Bei diesen Sommerspielen hat Frankreich die höchste Terrorwarnstufe vorab schon ausgerufen. Also man muss schon auch dieses Problem natürlich immer im Hinterkopf behalten. Da sind zehntausende Polizisten und Spezialkräfte rund um die Einsatz, wie ich schon vorher gesagt habe, die auch aus Katar zur Unterstützung. Und die bereiten sich auch auf eine Art von neuen Terror vor, gegen Drohnenangriffe und Spezialeinheiten patrouillieren mittlerweile längst auch im Stadtgebiet. Und was haben wir seit den Anschlägen 2001 ist Sicherheit bei Großereignissen immer state of the art. Also selbst als Journalist musst du, wenn du in eine Sporthalle kommst, wirst du kontrolliert, wie wenn du den Flughafen passierst, also mit Röntgengerät und Scans. Das wird dort auch nicht auszuschließen sein. Und ich habe immer sagen lassen, bis zu 20.000 Soldaten sollen sogar auch die Sportstätten schützen. Und wenn ich mich zurückerinnere an London, habe ich sogar Bodenluftabwehrraketen auf diversen Häuserdächern gesehen. Also da ist man wirklich top vorbereitet.
Jetzt sind Ereignisse wie Olympia, gelten ja immer so als, wir haben es auch schon erwähnt, ein Fest, völkerverbindend, friedensstiftend. Aber es gibt Krieg zwischen Russland und der Ukraine, aber auch im Nahen Osten. Wie ist denn das mit der Teilnahme von Russland und Israel bei diesen Spielen?
Das IOC zeigte seit Jahren immer einen gewissen Kuschelkurs gegenüber Russland. Das begann zum Beispiel auch schon allein mit den Doping-Sanktionen nach Sochi. Dass Sportler ohne Flagge, ohne Hymne und nicht als Team teilnehmen dürfen, quasi im neutralen Status. Diese Option hat man Russland jetzt auch angeboten und auch den Weißrussen, also Belarussen, Verzeihung. Und viele von diesen Sportlern, die qualifiziert gewesen wären, wurden aber auch aussortiert, weil ihnen eine Nähe zum Militär nachgewiesen wurde und sie auch dementsprechend nicht auf Distanz gehen konnten. Weil natürlich, man muss schon wissen, ZSKA oder steht in Russland dem Militär nahe, Dynamo, dem FSB, dem Geheimdienst. Und so ist es jetzt so, dass auch viele russische Verbände, vielleicht auch sogar auf politisches Geheiß von sich aus gesagt haben, nein, das ist nicht zu tolerieren, das ist diskriminierend, wir kommen nicht, wir sagen ab und boykottieren auch diese Spiele. Jetzt sind nur noch 15 Russen unter neutralem Status dabei. Der Prominente ist jetzt der Tennisspieler Daniil Medvedev. Von den Belarussen kommen auch nur 16. Also ein sehr, sehr überschaubares, kleines Team, unter Anführungszeichen. Im Gegensatz dazu zum Beispiel, die Ukraine schickt 140 Sportler. Über die genaue Anzahl der Israeli kann ich jetzt noch nichts berichten.
Okay. Wie ist denn das eigentlich immer, was auch so eine Tradition bei den Spielen, den Olympischen Spielen ist, ist, dass die einzelnen Staaten, die teilnehmen, so Gathering Houses haben oder so. Wie ist das bei Österreich? Wo steht das und was ist da zu erwarten?
Das Austria-Haus steht dieses Mal im 14. Arrondissement von Paris, unten nahe der Universität, im Pavillon Montsouris, bei einem schönen großen Park. Ich gehe mal davon aus, wenn ich dass sie die üblichen Leberkäse to go und Wildliner Gläser ausservieren werden für Fans und Besucher. Ob es eine Disco geben wird, bezweifle ich diesmal, weil der Pavillon doch etwas mondäner anmutet. Im Vergleich dazu lassen es diesmal die Deutschen richtig unter Anführungszeichen krachen. Die haben sich ein Rugby-Stadion gemietet und wollen bis zum Public Viewing für 3000 Zuschauer vor Ort bei gewissen Bewerben machen. Es gibt schon auch so einen gewissen Konkurrenzkampf unter den diversen, wie sagt man, nationalen olympischen Komitees, wer denn das beste Haus hat. Und ich glaube, meine Kollegen vom Blick machen da auch immer eine Wertung. Die klappern da rein auch immer alle diese Häuser durch und vergleichen dann, wer die besten hat. Also meine Erfahrung lehrt mich, dass die Holländer, das Hollandhaus, immer gute Partys hat. Österreich steht dem um nichts nach. Mhm. Bei den Deutschen bin ich immer skeptisch gewesen in den Jahren davor. Vielleicht ist es jetzt im Rugby-Stadion umso imposanter.
An dieser Stelle folgt noch ein kleiner Einschub mit einer sehr spannenden Information, die wir allerdings erst nach der Aufzeichnung unseres Gesprächs mit Marco Dattler erfahren haben. Frankreich bekommt tatsächlich schon 2030, also in 6 Jahren, die nächsten Olympischen Spiele in sein Land. Am Mittwoch, also nur 2 Tage vor der offiziellen Eröffnung der Sommerspiele, gab das IOC nämlich bekannt, dass die Winterspiele in 6 Jahren in den französischen Alpen stattfinden sollen. Allerdings gilt diese Information nur unter Vorbehalt. Denn bis zum 1. Oktober diesen Jahres muss ein noch nicht bekannter Premierminister erst einmal die Finanzgarantien abgeben und bis zum 1. März 2025 muss die Garantie dann durch die Abgeordneten der Nationalversammlung ratifiziert werden. Geht das aber alles gut, wenn es am Ende ein Okay gibt, dann wird Frankreich tatsächlich zum 6. Mal Gastgeber von Olympischen Spielen sein, 3-mal im Sommer und 3-mal im Winter. Neue Sportarten, das ist, finde ich, auch immer was Spannendes bei Olympia. Da tut sich ja oft was, was die Disziplinen anbelangt. Was ist denn heuer erstmals dabei? Was ist nicht mehr dabei?
Neu im Programm ist Breaking, also quasi Breakdancing. Da mag man sich vieles vorstellen können. Es gibt auch zum Beispiel in vielen Sportarten neue Wettkämpfe, unter anderem im Surfen, Kitesurfen. Das ist,
das war noch nicht dabei.
Nein, noch nicht. Oder beim Klettern, da haben sie, das ist dann für Jakob Schubert ganz wichtig, der im Bouldern und im Speedbewerb dann dadurch mehr Chancen haben könnte, noch mehr zu gewinnen.
Mhm, interessant. Breakdance verbinde ich irgendwie mit Frankreich. Vielleicht hat das dort auch eine besondere Tradition. Wissen wir jetzt aber nicht. Wenn ich jetzt diese Disziplinen anschaue, du hast ein paar Namen schon genannt, sag uns jetzt noch einmal quasi zum Mitschreiben, wo haben denn die Österreicher die besten Chancen und wo könnte es eine Überraschung geben?
Also, gehen wir es der Reihe nach schön durch. 81 Sportlerinnen und Sportler umfasst das IOC-Aufgebot und es geht gleich am ersten Wochenende los mit einem interessanten Einzelzeitfahren im Radrennen. Mhm. Und da, wenn wir uns erinnern, 2021 schlug die Stunde der Anna Kiesenhofer, einer Mathematikerin und Spezialistin für Integralrechnungen, die damals im Straßenrennen aber bitte der Konkurrenz davon gefahren ist. Jetzt ist sie mit noch realistischeren Chancen bestückt, weil sie im Einzelzeitfahren besser ist. Also ich glaube, da kann eine große, große Entscheidung nochmal fallen für sie. Am gleichen Wochenende sind schon zum Beispiel im Einsatz auch der Schwimmer Felix Auböck, ein Top-Talent im Kraulen, kommt als Europameister zu den Spielen. Ich hoffe, dass erneut seine Nerven nicht flattern im Finale. Ich würde auch auf Simon Bucher setzen, über 100 Meter Delfin. Es wird sehr interessant werden im Judo, da gibt's immer wieder Chancen. Ich würde auch tippen, und da auf das freue ich mich ganz besonders, auf den Tokio-Dritten Lukas Weiß-Heidinger. Der ist in Form im Diskuswurf. Das ist in der zweiten Woche, wenn die Leichtathletik die Schwimmer ablöst mit Abendbewerben. Die Viktoria Hudson, auch Europameisterin geworden im Speerwurf. Das muss man sich vorstellen. Österreich ist das Land der Werfer mit Diskus und Speer. Und auch am letzten Wochenende ist zum Beispiel im Synchronschwimmen das Finale. Und da sind die Alexandri-Schwestern natürlich nicht zu unterschätzen. Also da hege ich schon ein bisschen die Hoffnungen. Wobei man natürlich das auch realistisch und besonnen betrachten muss. Tokio 2021 war mit 7 Gold, also mit 7 Medaillen und davon eine in Gold ein unfassbarer Ausreißer. Also im Schnitt, wenn es zwischen 3 und 5 werden, ist es schon ganz gut. Karl Stoß vom IOC hat gesagt, er erwartet 5 bis 10. Also das ist etwas hoch angesetzt, aber naja.
Man wird sehen, quasi.
Man wird sehen, wollen wir es mal
glauben.
Aber
man sollte sich vielleicht eher die Erwartungen nicht ganz so hoch setzen wie damals. Jetzt bist du vor Ort, das heißt, es wird dir nicht so wichtig sein, wie und wo man die einzelnen Bewerber schauen kann. Jetzt haben wir aber so viel gesprochen bei der Euro über die Übertragungsrechte. Daher an dich die Frage, wo kann ich denn Olympia im Fernsehen anschauen.
Also der ORF wird hunderte Stunden live übertragen.
Das ist jetzt die Stunde des ORF.
Das ist
nach der Euro.
Die letzte Chance, weil ansonsten bei so Formel 1 oder Fußball Großereignissen ist Servus TV der Hauptlizenznehmer und da ist der ORF nur noch das Beiwagerl unter Anführungszeichen. Wer großen Sport sehen will, ist bei Eurosport immer gut aufgehoben und dann Discovery Channel, die haben mir die Rechte gekauft. Auch die deutschen Sender ARD und ZDF zeigen alternierend, ich glaube, fast jeden Bewerb live. Also okay, man ist also versorgt.
Man ist gut versorgt. Ja. Und es ist, weil es eben Paris ist, auch wieder so recht angenehm, die Zeiten sind zu unseren normalen Tages- und Abendzeiten. Also genau. Man muss nicht irgendwie nachts aufstehen, wenn man den Diskuswerfer sehen will.
Nein, der wird in der zweiten Woche am Mittwoch sein. Und zwar am 7., ich glaube, es geht los um 19.40 Uhr, wenn ich es richtig sage. Ein Highlight, muss man aber auch gleich sagen, ist der 4. August, 21.40 Uhr, das 100-Meter-Finale der Herren.
Aha.
Im Sprint.
Wie geht denn eigentlich so eine Spielzeit der Olympischen Spiele zu Ende? Mit was wird dann das Finale eingeläutet?
In diesem Fall ist es dann am Sonntag, dem 11. August, ein Marathon der Damen und der Herren. Das ist der letzte Bewerb des Tages und am Abend steigt dann die Schlussfeier.
Okay. Und die Sieger dürfen dann mit ihren Medaillen dort auftauchen.
Wenn sie noch da sind und nicht längst abgereist sind, dann kommen sie schon vorbei.
Marco, ich wünsche dir eine gute Reise und
vielen
Dank. Allem eine angenehme Arbeitsbedingung. Und uns allen wünsche ich mehr als die von dir ungefähr geschätzten Medaillen.
Ich danke dir.
Ja, das war ganz schön viel Wissenswertes rund um die Olympischen Spiele, die uns Sportchef Marco Dattler da verraten hat. Morgen geht es schon los und alle Details rund um die Eröffnung sowie alle Neuigkeiten und vor allem Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen finden Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com und auch in unserer App. Ja, Marco Dattler und ich sagen an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich jetzt einmal für die kommenden 2 Wochen in den Urlaub und wünsche Ihnen eine gute Zeit. In der Zwischenzeit hören Sie hier weiterhin von Montag bis Freitag eine frische Folge, was wichtig ist, vom Rest unseres Audioteams. Adieu und machen Sie es gut.